Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Guten Morgen. In letzter Zeit ist viel über sexuellen Missbrauch in der Kirche geredet worden. Das Bewusstsein für das Thema hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Und dabei ist auch eine andere Form von Missbrauch in den Fokus geraten, der geistliche Missbrauch. Meistens geschieht geistlicher Missbrauch im Rahmen von geistlicher Begleitung oder der Amtsausübung eines Oberen oder einer Oberin. In den letzten Jahren hat es dazu eine Reihe von Veröffentlichungen gegeben, die auch in den Medien stark aufgegriffen worden sind, zum Beispiel in einer Arte-Fernsehdokumentation, in der auch eine Autorin zu Wort kam, die ihrer ehemaligen geistlichen Gemeinschaft Manipulation und Missbrauch vorwirft. In diesen besonders verstörenden Fällen geht Geistlicher in sexuellen Missbrauch über, wobei es dabei in diesen Fällen um erwachsene Frauen ging, die in einem geistlichen Abhängigkeitsverhältnis von einem Priester standen. Das Thema wirft viele Fragen auf, denn während die Grenzüberschreitung bei sexuellen Übergriffen doch meistens dann relativ klar zu erkennen ist, sind die Übergänge bei geistlichem Missbrauch eher fließend und deshalb auch viel schwerer zu greifen. Geistliche Begleitung hat außerdem in der Kirche eine lange und segensreiche Tradition. Und bei geistlicher Begleitung entsteht natürlicherweise Nähe, manchmal auch ein tiefes Vertrauensverhältnis. An welcher Stelle droht eine solche Beziehung zu kippen? Woran kann man erkennen, dass sich schädliche Abhängigkeitsmuster eingeschlichen haben? Das besprechen wir heute in dieser Sendung Geistlicher Missbrauch, eine unterschätzte Gefahr. Und wir sprechen darüber hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Frau Dr. Katharina Anna Fuchs. Sie stammt aus Baden-Württemberg, ist Psychologin und lehrt am Institut für Psychologie der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Mit der Prävention von Missbrauch beschäftigt sie sich seit über 10 Jahren. Unter anderem war sie 8 Jahre lang am Zentrum für Kinderschutz der Gregoriana tätig. Sie gehört mehreren internationalen und kirchlichen Beratungsgremien an, die sich mit Missbrauch und Missbrauchsprävention befassen. Und so begrüße ich uns zugeschaltet aus Rom, Frau Dr. Katharina Fuchs. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Fröhlich, und einen schönen guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Frau Fuchs, das Thema sexueller Missbrauch, das ist ja wirklich hier jetzt auf allen Kanälen gehandelt worden. Man gesteht, man mag es manchmal schon gar nicht mehr so richtig hören. Fast wie Corona denkt man, ach, jetzt schon wieder. Aber im Zuge dieser ganzen Diskussionen ist eben auch das Thema geistlicher Missbrauch immer wieder Thema geworden. Seit wann spricht man denn über sowas überhaupt?
Gut, seit in den USA und generell in Nordamerika, als auch in Kanada, hat man über das Thema Spiritual Abuse, wie es dort genannt wird, bereits in den 90er Jahren gesprochen. Damals waren Johnson und von Vorderen eine der ersten, die das Thema angesprochen hatten und die dazu auch Bücher und Artikel publiziert haben, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Insofern kann man sagen, ähnlich wie auch damals beim sexuellen Missbrauch, waren auch hier ja der englischsprachige Raum oder gerade auch die Vereinigten Staaten wieder so ein Stück weit federführend und haben diese Thematik tatsächlich so zum ersten Mal offiziell thematisiert. Im deutschsprachigen Raum gab es bereits 2007 eine erste Publikation von Frau Tempelmann zu diesem Thema. Allgemein würde ich sagen, gerade im deutschsprachigen Raum ist es vor allem in den vergangenen 2 bis 3 Jahren verstärkt in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Es beschränkt sich jetzt aber nicht nur auf den englischsprachigen oder deutschsprachigen Raum, sondern gerade jetzt auch im französischsprachigen Raum merken wir, dass ja auch hier in den vergangenen Jahren immer mehr darüber gesprochen wird, immer wieder darüber diskutiert wird, was es eigentlich ist, was es mit Betroffenen machen kann, wo es geschehen kann, so dass es, ja, würde ich mal sagen, nach und nach doch auch einen gewissen internationalen Raum einnimmt. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass es sich hierbei, wie auch bei anderen Formen des Missbrauchs, um kein katholisches Problem handelt, sondern wir wissen auch hier von Experten und aus Studien, die sich mit der Thematik in anderen Religionen beschäftigen, dass geistlicher Missbrauch auch im Buddhismus, im Hinduismus, in verschiedenen Freikirchen, in der anglikanischen Kirche, in der protestantischen Kirche vorkommen kann. Also auch hier muss man ganz klar betonen, dass es sich um kein Problem der katholischen Kirche handelt, sondern wirklich um ein Problem, was wir in vielen Religionen und Glaubensgemeinschaften haben, und dass es sich auch um kein Problem handelt, das sich jetzt auf den deutschsprachigen Kontext beschränken lassen würde.
In Frankreich, da sind ja auch wirklich Fälle, die sehr schmerzhaft waren, bekannt geworden. Ich denke, Gründer der Johannesbrüder, Gemeinschaft die Arche, Gemeinschaft der Seligpreisungen. Alle diese Gemeinschaften haben sehr schmerzhafte Prozesse durchlaufen müssen. Und da ging es dann auch zumeist wirklich um massiven sexuellen Missbrauch. Das heißt, geht denn das oft dann ineinander über, geistlicher Missbrauch und sexueller Missbrauch? Das war ja da in Kontexten teilweise eben so fast als mystische Erfahrung, wurde das dann den Frauen präsentiert.
Also geistlicher Missbrauch kann natürlich ganz klar auch mit anderen Formen des Missbrauchs einhergehen. Es muss nicht sein, also es kann auch geistlicher Missbrauch allein für sich vorkommen. Aber es gibt einfach viele Elemente, die wir auch bei anderen Missbrauchsformen vorfinden, wie zum Beispiel der Missbrauch von Macht, also dass einfach ein Machtgefälle oder eine Asymmetrie vorliegt zwischen der begleitenden und der begleiteten Person oder zwischen den Mitgliedern einer religiösen Bewegung, einer Gemeinschaft und deren Oberen oder Superior. Es geht häufig um den Missbrauch von Vertrauen, auch der ist meist bei sexuellem Missbrauch oder auch bei anderen Formen des Missbrauchs und bei geistlichem Missbrauch vorzufinden. Also es ist einfach ein Vertrauensverhältnis zwischen Täter und Opfern besteht in diesem Fall. Also dass quasi die begleitete Person natürlich ihrem Begleiter vertraut und davon ausgeht, dass er für sie oder für ihn einfach das Beste will, dass er helfen will. Und es werden natürlich auch jeweils Grenzen überschritten. Dies kann entweder dann eben im geistlichen Sinne geschehen oder dann eben auch ganz konkret im sexuellen Sinne mit oder ohne Körperkontakt. Daneben finden wir eben auch andere Elemente, die beiden Missbrauchsformen oder vielen Missbrauchsformen, sage ich jetzt mal, gemeint sind, wie zum Beispiel auch Dominanz, Macht, Bedrohungen, Manipulation, also dass auch die Person, die später Opfer wird, die in der Begleitung steht, ganz gezielt manipuliert wird, um eben auch ein Stück weit den Missbrauch vorzubereiten, um ihr so nach und nach auch so ein bisschen so die Eigenständigkeit zu nehmen, um immer mehr Abhängigkeit zum Begleiter, zur begleitenden Person zu schaffen und so weiter. Also das heißt, es sind viele zentrale Elemente, die in diesem Fall dem geistlichen und sexuellen Missbrauch, aber auch anderen Missbrauchsformen gemeint sind. Insofern kann geistlicher Missbrauch sexuellen Missbrauch ein Stück weit vorbereiten, würde ich jetzt mal sagen, da eben zunächst die Person manipuliert wird, sie wird dominiert, sie wird kontrolliert, sie wird in eine gewisse Abhängigkeit gebracht, die nach und nach immer stärker wird. Und was natürlich dann auch gefährlich werden kann, dass eben beispielsweise auch Zitate aus der Bibel oder andere Texte, andere kirchliche Dokumente dann auch ganz gezielt missbräuchlich ausgelegt werden. Also um jetzt einfach ein Beispiel zu nennen, wir lesen im 1. Korintherbrief 7,4, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Das ist jetzt natürlich keine Aufforderung, um eine Frau sexuell zu missbrauchen. Aber gerade solche Zitate oder einzelne Stellen, einzelne Wörter und Sätze werden gezielt aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext gerissen, um dadurch eben, wie gesagt, zu kontrollieren, Macht auszuüben, zu manipulieren und gegebenenfalls auch einen sexuellen Missbrauch dann vorzubereiten. Doch wie gesagt, geistlicher Missbrauch kann andere Formen begünstigen oder auch vorbereiten, kann aber auch wirklich separat und allein auftreten.
Also diese erschütternden Fälle, die da jetzt eben auch vorgetragen wurden und wo auch einzelne Gemeinschaften auch inzwischen gesagt haben, das ist passiert, wir sehen das und das anerkannt haben. Das sind ja dann, das ging ja da auch zumeist um erwachsene Frauen, und dass das eben wirklich so in der Form Missbrauch ist, geht wahrscheinlich auch nur dadurch, dass es auch geistlicher oder geistiger Missbrauch ist, weil ansonsten wären ja beide Beteiligten erwachsen gewesen einfach.
Ja, wobei man natürlich jetzt auch nicht vergessen darf, dass auch Missbrauch, also jeglicher Art, zwischen Erwachsenen geschehen kann. Also es ist natürlich klar, wenn es sich gegen Kinder, Jugendliche oder eben auch gegen schutzbedürftige Erwachsene richtet, also beispielsweise auch Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, ist es natürlich sehr, sehr schlimm oder vielmehr noch schlimmer, weil diese Personen einfach ja sehr schwach sind, weil sie dem Schutz der Erwachsenen bedürfen, die sich um sie kümmern, weil sie sich natürlich auch nicht wehren können, weil hier natürlich auch das Machtgefälle noch mal größer ist. Aber wir dürfen natürlich nicht vernachlässigen und vergessen, dass Missbrauch jeglicher Art auch zwischen Erwachsenen stattfinden kann. Es ist natürlich dann immer wieder ein bisschen schwieriger zu entscheiden, aber auch hier ganz klar, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht und dadurch die missbrauchte Person nicht in der Lage ist, sich entsprechend vielleicht zu wehren oder einfach auch ja, geringere Einflussmöglichkeiten hat, muss man natürlich doch auch nochmal wieder genauer hinschauen, um die Situation, die Beziehung und den Sachverhalt dann auch zu klären.
Versuchen wir es mal abzugrenzen oder genauer zu verstehen, was die Merkmale von geistlichem Missbrauch sind. Man kann ja von geistigem und geistlichem Missbrauch sprechen. Ist das ein Unterschied?
Ja, das ist ein Unterschied. Und zwar bedeutet geistiger Missbrauch jegliche Art von Missbrauch, die sich, sagen wir, auf den menschlichen Geist, ja, die kognitive Dimension und den Intellekt bezieht. Und somit natürlich auch auf die Fähigkeit von Menschen, Dinge oder Sachverhalte zu durchdenken oder auch zu beurteilen. Das heißt, geistiger Missbrauch.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Kann auch genau im säkulären Kontext stattfinden, beispielsweise in der therapeutischen Begleitung oder auch im medizinischen Kontext. Also wo es nicht um die geistliche Ebene, sprich den Glauben oder die Spiritualität einer Person geht, sondern wo es wirklich um ihre Fähigkeit zu denken oder auch zu entscheiden geht, auf die ganz gezielt Einfluss genommen wird oder beispielsweise auch ganz gezielt auf das Leben oder Lebensentscheidungen einer Person, was aber eben nichts mit ihrem Glauben und auch dem, ich sag's mal, dem kirchlich-spirituellen Kontext zu tun hat. Mhm. Und insofern können wir sagen, dass geistlicher Missbrauch viele Dinge mit dem geistigen Missbrauch auch gemein hat, aber eben im spirituellen, geistlichen Umfeld stattfindet, häufig auch, nun in Anführungszeichen gesprochen, im Namen Gottes. So wird es eben von der Person oder den Personen, die missbrauchen, oft gesehen, dass sie sich wirklich auch als Stimme Gottes, als Sprachrohr Gottes verstehen, dass sie Gottes Willen entsprechend artikulieren und auch dementsprechend handeln. Also es geistlicher Missbrauch wird sehr, sehr stark auch mit, ich sage nicht nur menschlicher, sondern auch mit göttlicher Macht und mit dem Göttlichen verbunden. Wie gesagt, die Muster sind sehr, sehr ähnlich mit anderen Missbrauchsformen. Ich hatte es vorher schon kurz angesprochen. Es geht um Kontrollierendes, es geht um Einschüchterndes, um Manipulatives und Dominierendes Verhalten. Es geht ganz klar um Verletzung, Überschreitung von Grenzen. Es geht um Vertrauen und es geht natürlich auch um Macht. Und ja, auch hier nochmal mit Bezug auf das Beispiel, was ich vorher angeführt hatte. Es werden ganz gezielt die Heilige Schrift oder eben auch andere religiöse, spirituelle, geistliche Texte und Dokumente hergenommen, missbräuchlich ausgelegt, um eben wiederum Verhalten zu kontrollieren und zu manipulieren. Es werden beispielsweise auch negative Konsequenzen angedroht, wenn man sich nicht entsprechend verhält oder wenn man das, was der geistliche Begleiter, die geistliche Begleitung von einem verlangt, nicht tut, nicht einbringt. Und es spielt natürlich auch nochmal eine ganz starke Überzeugung mit rein, auf beiden Seiten, dass der geistliche Begleiter, die Begleiterin wirklich von Gott für diese Position berufen worden sei und kann somit auch nicht in Frage gestellt werden. Also wir nochmal ganz, ganz stark wirklich auch so diese Position des Göttlichen spüren, die es dann natürlich für die begleitende Person, die später Opfer werden kann, nochmal viel, viel schwieriger macht, wirklich das Ganze zu erkennen und eventuell auch einen Weg raus aus dieser missbräuchlichen Beziehung zu finden.
Es gibt ja noch einen Begriff bei Missbrauch, der vielleicht auch damit noch im Zusammenhang steht, nämlich der emotionale Missbrauch.
Genau, auch der emotionale Missbrauch oder auch der psychische Missbrauch bzw. psychische Gewalt werden häufig ja zusammen mit geistlichem Missbrauch erwähnt. Und auch hier muss ich ganz offen sagen, dass auch in der Wissenschaft im internationalen und interdisziplinären Austausch zu diesem Thema, was ja doch noch ein recht junges Thema ist, jetzt vor allem auch im deutschsprachigen Kontext, noch, keine endgültige Definition dessen, was geistlicher Missbrauch alles umfasst und umfassen kann, vorliegt. Wir arbeiten daran, wir tauschen uns sehr stark aus dazu, wie gesagt, auch auf interdisziplinärer Ebene. Was jedoch klar ist, dass es auch viele Überschneidungen mit dem bereits bekannten emotionalen Missbrauch oder auch mit psychischer Gewalt gibt. Diese können natürlich auch wieder im säkulären Kontext und in jeglicher Art von Beziehung auftreten, also sowohl unter Erwachsenen wie auch zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen beispielsweise, und wo es eben auch darum geht, andere zum Teil mit Worten zu verletzen oder auch zu missbrauchen, also dass man Personen beispielsweise beleidigt, dass man sie wirklich auch abwertet, also im Sinne, du kannst doch nichts, du bist nichts wert, warum bist du überhaupt hier, was soll das alles, schämst du dich nicht für dein Verhalten, für das, was du bist, also wo ganz gezielt, wie gesagt, mit Worten missbraucht oder verletzt werden kann. Die Täter sind dabei auch oft ja passiv aggressiv, also dass es immer so ein bisschen ja latent und verdeckt geschieht und nicht offensichtlich. Oder beispielsweise auch, ja, dass man der anderen Person nicht die Zuneigung, die Liebe, die Aufmerksamkeit, je nachdem, in welchem Kontext wir uns befinden, ob wir über eine Familie reden oder um ein professionelles Verhältnis, was diese Person in diesem Moment braucht. Also auch das kann beispielsweise mit emotionalem Missbrauch oder auch mit psychischer Gewalt einhergehen. Und wie gesagt, auch diese Formen finden wir in jeglichen Kontexten. Und die Überlegung ist es eben auch dahingehend, ob nicht geistlicher Missbrauch als eine Form des emotionalen Missbrauchs im geistlich-spirituellen Kontext gesehen werden kann.
Da sieht man, dass da viel Entwicklung ist, weil das Thema eben erst seit so kurzem überhaupt besprochen wird. Frau Dr. Fuchs, was hat denn geistlicher Missbrauch für Folgen?
Folgen können zum Teil ja sehr vielfältig, aber auch sehr gravierend sein, ähnlich wie auch bei anderen Missbrauchsformen. Ein großes Problem ist eben, dass geistlicher Missbrauch nicht immer leicht zu erkennen und zu durchschauen ist. Er weist unterschiedliche Ausmaße und Schattierungen auf. Und wie wir alle wissen, sind seelische Wunden eben nicht unmittelbar sichtbar und äußern sich dann häufig über, ja, ich sag's mal, andere körperliche oder auch psychische Probleme oder Krankheiten, beziehungsweise auch über Verhaltensweisen, die sich durch die Missbrauchserfahrung verändern können, durch gewisse Emotionen oder natürlich auch durch verschiedene Konsequenzen im spirituellen oder auch im Glaubenskontext allgemein. Das heißt, geistlicher Missbrauch kann sich sowohl mittelbar als auch unmittelbar auf das Leben von Betroffenen auswirken, auf ihren Glauben und ihre Gottesbeziehung, aber eben auch auf ihre Gesundheit. Und ähnlich wie auch bei anderen Missbrauchsformen können sie über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte oder gar ein Leben lang unter den Folgen leiden. Die Folgen im Einzelnen können wieder von unterschiedlichen Faktoren abhängen. Also zum einen von der Dauer und Intensität des Missbrauchs. Also war es eine einmalige Erfahrung oder hat dieser Missbrauch über viele Wochen, Monate oder gar Jahre stattgefunden? Wie intensiv war er, beziehungsweise wie intensiv hat ihn der oder die Betroffene auch erlebt? Gab es eine Kombination mit anderen Formen des Missbrauchs? Hat der oder die Betroffene eventuell schon missbräuchliche Erfahrungen in anderen Kontexten in ihrer oder seiner Vergangenheit gemacht? Daneben spielen natürlich auch Alter oder auch Entwicklungsstatus mit rein. Also sprechen wir von einer erwachsenen Person, sprechen wir von einem Kind oder Jugendlichen, was Missbrauch erlebt, allgemein vom gesundheitlichen Zustand, eventuell auch vom Umfeld, in dem er oder sie aufwächst und lebt, also welche Art von Unterstützung beispielsweise erfährt er oder sie, aber natürlich auch wieder die Persönlichkeit, also ist es eher eine Person, die, ich sag's mal, fest im Leben steht, die sonst bisher keine größeren Probleme hatten und die eben vielleicht auch aus einer Lebenskrise heraus oder vielleicht einer Krankheit oder einer negativen Erfahrung heraus geistliche Begleitung, geistlichen Beistand gesucht hat, oder reden wir eben von Personen, die vielleicht schon gebrochen sind, auch eher labil, die neu im Glauben stehen. Also solche Dinge sind immer zu berücksichtigen. Was nun die konkreten Auswirkungen oder Folgen anbelangt, so denke ich, ist es wichtig, unterschiedliche Ebenen zu unterscheiden. Geistlicher Missbrauch lässt sich beispielsweise auf der geistlich-spirituellen Ebene beobachten, sprich Auswirkungen auf die Beziehung mit Gott, Auswirkungen auf den Glauben ganz allgemein, auf das Gottesbild und das Gebet. Es kann zu Unsicherheiten im Glauben führen, ganz allgemein auch im geistlichen Leben. Es kann die Beziehung zu Gott stark beeinträchtigen, bis hin zu einer kompletten Zerstörung der Beziehung mit Gott. Das Gebet, was generell im Leben und natürlich auch verstärkt in schwierigen Zeiten eine Quelle der Hoffnung und der Kraft ist, kann eventuell komplett wegfallen aufgrund der missbräuchlichen Erfahrungen, also dass das Gebet einfach wirklich keine Kraft mehr gibt, keine Hoffnung mehr schenkt. Und viele Betroffene haben eben auch durch die Manipulation seitens des Täters Angst, Fehler zu machen, Sünden zu begehen, haben Angst, ewig verdammt zu sein und haben dadurch auch Angst um ihr Seelenheil. Also wir merken, es kann sich sehr, sehr unterschiedlich auswirken. Und man muss dann natürlich auch nochmal genauer schauen, ob die Person sich noch in einer missbräuchlichen Beziehung befindet oder ob diese eventuell beendet wurde, sprich die Person einen Ausweg gefunden hat, raus aus dieser Beziehung und dann eben auch langfristig unter diesen Folgen leidet. Und wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr gravierend, weil es sich auch auf den Glauben allgemein und auf die direkte Beziehung zu Gott auswirken kann. Eine weitere wichtige Ebene ist zum Beispiel auch die emotionale Ebene, also die Gefühlsebene. Hier fühlen sich Opfer oft schuldig für das, was geschehen ist, obwohl sie natürlich keine Schuld haben, aber einfach durch die Manipulation, durch das kontrollierende Verhalten, durch die Suggestion, ich sag's mal, dieser auch göttlichen Macht, fühlen sie sich schuldig, suchen die Schuld für das, was passiert ist, bei sich selbst, schämen sich natürlich auch für das, was geschehen ist. Diese Gefühle erschweren es dann auch, darüber zu sprechen, sich jemandem anzuvertrauen, Hilfe zu suchen. Daneben fühlt sie sich oft ohnmächtig, hoffnungslos und unzulänglich, einsam, aber auch häufig traurig. Oder im Nachhinein, wenn sie merken, was passiert ist, kommt eben auch ein starkes Gefühl von Angst oder Wut zum Vorschein. Darüber hinaus kann es sich auch auf die Psyche auswirken, auf das Selbstbild und Selbstwertgefühl einer Person. Personen, die geistlich missbraucht werden oder wurden, befinden sich in starker Abhängigkeit, fühlen sich oft unsicher, haben auch Schwierigkeiten, sich wirklich am Leben, an den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen. Und das Ganze kann dann wirklich auch so weit führen, dass sie auch ja psychisch erkranken, beispielsweise an Depressionen, an Angststörungen, dass sie Probleme haben mit dem Schlaf, also dass sie nicht mehr schlafen können, dass sie nicht mehr dass sie sich nicht mehr erholen können in der Nacht, weil eben so viele Gedanken in ihrem Kopf kreisen. Es kann zu somatoformen Störungen kommen. Es kann zu Suizidgedanken und Suizidversuchen führen. Es kann wirklich auch zu einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung führen, also dass Betroffene wirklich traumatisiert sind aufgrund des Erlebten, oder auch zu Suchterkrankungen, weil sie dann einfach ja in Alkohol, in Medikamenten oder Drogen dann auch Halt suchen, dadurch auch die Möglichkeit haben, sich zu betäuben und aus diesem ja furchtbaren Alltag, aus diesem Gedankenkarussell auch zu entfliehen. Also wir merken auch hier, was die psychische Gesundheit anbelangt, kann es zu sehr schwerwiegenden Auswirkungen für Betroffene kommen. Daneben leidet natürlich auch der Körper. Also viele Betroffene berichten von diffusen Schmerzen im Bauch, im Kopf oder an sonstigen Stellen im Körper. Viele fühlen sich sehr, sehr geschwächt, fühlen sich rund um die Uhr angespannt, also was natürlich auch wieder zu starken Muskelverspannungen führen kann, fühlen sich immer unter Stress, unter Druck, was sich dann durch Pulsrasen oder auch Zittern, Schwitzen äußern kann. Und das Ganze kann dann zusammen natürlich auch mit den spirituellen Konsequenzen, mit den emotionalen Auswirkungen und mit den psychischen Auswirkungen bis hin zu einem Zusammenbruch führen. Eine weitere Ebene ist dann die kognitive Ebene. Und hier merken wir dann auch wieder sehr, sehr stark die Überschneidung auch mit dem geistigen Missbrauch. Betroffene haben Schwierigkeiten, ja, zu denken, Entscheidungen zu treffen oder auch Pläne zu machen, bis hin zu Unfähigkeit, wie gesagt, eigene Entscheidungen zu treffen oder auch mal kritisch zu denken. Das, was ihnen gesagt wird, wie sie sich verhalten sollen, wie sie leben sollen, zu hinterfragen. Und auch das kann so weit führen, dass sie wirklich oft verwirrt sind in Bezug auf ihre eigene Identität. Und daneben werden sie dann auch, und das hat man auch, denke ich, in diesen Beispielen, die Sie vorher angesprochen hatten, sei es jetzt in den Büchern von Frau Doris Wagner bzw. Reisinger oder auch gerade bei den Ordensfrauen in der Dokumentation bei Arte gesehen, es kommt natürlich zu starken Vertrauensverlust und Misstrauen. Es kann zu Rückzugsverhalten kommen, bis hin zur Isolation, die durch die Begleitung auch wirklich gefördert wird, ganz gezielt. Und es kann auch darüber hinaus zu Problemen im Beruf, oder auch in der Berufung, natürlich, wenn wir jetzt an Ordensfrauen denken, in Ausbildung und Studium kommen. Es kann zu Problemen bis hin zu Bruch mit der Familie oder mit dem Freundeskreis kommen, zu Problemen in Beziehungen oder in intimen Beziehungen und langfristig auch zu finanziellen Problemen, da eben viele Begleiter sich die Begleitung auch entsprechend entlohnen lassen oder ganz gezielt die begleitenden Personen dazu auffordern, ihr Hab und Gut zu spenden, weil das eben materielle Dinge sind, die nicht benötigt werden. Oder wenn wir natürlich jetzt an geistlichen Missbrauch in Bewegungen oder Gemeinschaften denken, dass dann die kompletten Ersparnisse und alles Hab und Gut eben dieser Bewegung oder Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. Und es zeigt uns eben wirklich, wie verheerend und wie weitreichend die Auswirkungen und Konsequenzen von geistlichem Missbrauch tatsächlich sein können, weil sie eben sehr, sehr unterschiedliche Ebenen im Leben, im Glauben und in Bezug auf die Gesundheit der Betroffenen letztlich ansprechen und eben auch betreffen können.
Der geistliche Missbrauch, eine unterschätzte Gefahr, ist unser Thema mit der Psychologin Dr. Katharina Fuchs von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Wir hören jetzt etwas Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden diese Sendung nicht direkt mit Zuschaltungen, mit Telefonzuschaltungen bestreiten, auch wegen der sehr persönlichen Punkte, die da von verschiedenen Personen betroffen sein können bei Anrufen. Aber Sie werden dann nach der Sendung die Möglichkeit haben, über unsere Hörernummer direkt mit Frau Dr. Fuchs zu sprechen, wenn Sie persönliche Fragen an Sie haben. Wir hören jetzt etwas Musik und danach möchte ich gerne noch mit Frau Dr. Fuchs sprechen, vor allem über die Frage der Abgrenzung. Sie haben ja eben gesagt, zum Beispiel bis dahin, dass manche ihr ganzes Vermögen einer Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Ich kenne aus dem persönlichen Umfeld eine ganze Reihe von Fällen, denen, die das gemacht haben und die da ganz glücklich, die da bisher ganz überzeugt von sind. Das gehört in die Regel dieser Gemeinschaft mit hinein, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich habe nie erfahren, dass da irgendwelcher Druck ausgeübt wurde. Die haben das ganz freiwillig gemacht und sie würden heute sich immer wieder dahinter stellen. Klar, wenn natürlich im Nachhinein irgendetwas in dieser Gemeinschaft passiert und es dann zu Unstimmigkeiten kommt, kann es dann sein, dass hinterher das dann zu einer Schwierigkeit wird. Aber da geht es ja auch um Fragen der Abgrenzung. Was ist wirklich Missbrauch? Was ist ein geistlicher Weg, der sich ja seit Jahrhunderten auch bewährt hat? Geistliche Begleitung ist ein kostbares Gut und eine kostbare Tradition in der Kirche. Wie können Priester jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen umgehen? Oder auch geistliche Begleiterinnen, die gibt es ja auch inzwischen, oder auch in Orden gab es das ja auch schon immer, weibliche geistliche Begleiterinnen. Also worauf muss man achten, damit die Abgrenzung sauber ist und wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten? Darum soll es gleich weitergehen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Geistlicher Missbrauch ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. In der Lebenshilfesendung unser Gast ist Frau Dr. Katharina Fuchs aus Rom, die an der Päpstlichen Universität Gregoriana lehrt und seit vielen Jahren mit dem Thema Missbrauch befasst ist. Der geistliche Missbrauch ist erst in den letzten Jahren so als eine Form von Missbrauch bekannter geworden, auch durch Fälle, die in geistlichen Gemeinschaften hochgekommen sind und die teilweise von diesen Gemeinschaften auch jetzt mühsam aufbereitet werden. Da ging es vielfach um Fälle, auch die dann in sexuellen Missbrauch übergingen, eben mit einer geistlichen Dimension verquickt, was für die betroffenen Frauen zumeist in den Fällen dann auch eine besonders schwierig zu fassende Konstellation ergab und deshalb auch eine große Schwierigkeit, sich dem zu entziehen, eben die geistliche Abhängigkeit. Frau Dr. Fuchs, Sie haben uns eben gerade die wirklich schwerwiegenden Folgen, die auch durch reinen geistlichen Missbrauch geschehen können, geschildert, eben von emotionalen Folgen, Schwierigkeiten mit Glauben hinterher, körperliche Folgen, psychische Folgen und so weiter. Also das kann wirklich auch gravierende Folgen haben. Für mich stellt sich vor allem jetzt auch die Frage, ob es ganz bestimmte auch Opfermuster gibt. Also Sie schienen mir eben auch angedeutet zu haben, dass es oft Menschen sind, die dann vielleicht auch schon keine stabilen Persönlichkeiten sind, die dann vielleicht, ich kann mir das richtig vorstellen, eben auf geistlicher Ebene etwas gefunden haben, eben angenommen sein, eine Hoffnung für sich selber, Licht, und dann suchen diese Personen vielleicht auch die starke Führung. Ist das nicht teilweise auch der Fall, dass dann man einfach so sehr bereitwillig sich in solche Hände begibt und gerade dann eben denjenigen, der diese Stärke ausstrahlt, dann auch sucht?
In gewisser Weise ja, und es trifft auch tatsächlich auf einige Betroffene oder auch Gruppen von Betroffenen zu. Ich denke, eines ist wichtig vorwegzustellen. Natürlich nicht jeder, der geistliche Begleitung sucht oder sich seit vielen Jahren in geistlicher Begleitung befindet, macht solche Erfahrungen, Gott sei Dank. Ich denke, ein Großteil macht sie nicht und hat sie auch nicht gemacht. Und natürlich suchen Menschen die geistliche Begleitung auch aus sehr unterschiedlichen, sehr persönlichen Gründen, um eben im Glauben, in ihrer Beziehung zu Gott vor allen Dingen auch, natürlich zu reifen und zu wachsen. Es gibt aber natürlich auch Personen, denke ich mal, die generell auf der Suche sind. Auch auf der Suche nach etwas, was ihnen Halt und auch Sinn im Leben geben kann. Insofern sind eben gerade, ja, ich sage mal, junge Menschen oder auch Menschen, die neu im Glauben stehen und daher auch oft ja, gutgläubig sind, besonders gefährdet. Oder eben auch Menschen, die beispielsweise eine sehr schwere Situation in ihrem Leben durchlaufen. Es kann Krankheit sein, es kann ein Verlust sein, Verlust einer Person, Verlust des Arbeitsplatzes oder Verlust von Hab und Gut, beispielsweise aufgrund einer Naturkatastrophe. Es können Menschen sein, die sich allgemein in einer Krise befinden oder eben auch häufig Personen, die schon missbräuchliche Erfahrungen durchlaufen haben, zuvor, sei es im familiären Kontext oder in Beziehungen, Partnerschaften oder beispielsweise auch auf institutioneller Ebene, die insofern, und nun in Anführungszeichen gesprochen, ein Stück weit an missbräuchliche Strukturen gewohnt sind, versuchen, diesen zu entfliehen, aber doch immer wieder in solche Strukturen auch geraten. Und man darf natürlich auch hier nicht vergessen, wir haben gerade vor der Liedpause gehört, welche Auswirkungen geistlicher Missbrauch haben kann. Wir finden oft ähnliche Auswirkungen, gerade was jetzt so die körperliche, die emotionale oder die psychische Ebene anbelangt, auch bei anderen Formen des Missbrauchs. Sprich, wenn jemand schon im Vorfeld, in der Vergangenheit Opfer wurde, sind die Personen oft, wenn sie keine Hilfe erfahren haben, zwischenzeitlich ja sehr stark geprägt, sind auch oft fragmentiert oder gar gebrochen. Und das sind natürlich Aspekte, die man berücksichtigen muss und die es dadurch natürlich für einen potenziellen Täter nochmal leichter machen, seine Macht diesen Menschen gegenüber auszuüben, ihnen auch ja, den persönlichen Willen aufzuzwingen in gewisser Weise und natürlich dann auch nochmal ganz stark das Vertrauen in ihn oder sie als Person auszunutzen. Ich möchte hier auch darauf hinweisen, dass geistlicher Missbrauch nicht nur auf individueller Ebene geschehen kann, also jetzt nicht nur in der Einzelbegleitung, sondern auch auf Gemeinschaftsebene. Es gibt auch immer wieder Bewegungen oder Gemeinschaften, in denen geistlicher Missbrauch geschieht oder in der Vergangenheit geschehen ist. Und auch hier haben diese Gemeinschaften eben gemein, dass sie oft sehr jung sind, dass sie noch keine lange Tradition haben, dass sie beispielsweise erst vor kurzem oder vor wenigen Jahren auch gegründet wurden oder dass sie sich eben aus überwiegend jüngst berufenen oder jüngst bekehrten Menschen zusammensetzen, die eben auch noch keine wirkliche Stabilität und noch keine, ich sag's mal, Wurzeln, bildlich gesprochen, in ihrem Glauben auch bilden und schlagen konnten. Und häufig auch Gemeinschaften mit sehr charismatischen Führern, sprich die, also auch Führer wieder in Anführungszeichen, aber einfach Personen, die eine gewisse ja, Anziehungskraft haben, die als Person, in dem, wie sie auftreten, wie sie sich verhalten, was sie verkünden, sehr, sehr charismatisch sind, eine große Anziehungskraft ausüben und ja, aber auch hier eben wieder nicht letztlich die Personen, die nachfolgen und die sich dann einer Bewegung oder Gemeinschaft anschließen und deren Wohlergehen, deren Glauben und Gottesbeziehung ins Zentrum zu stellen, sondern wirklich die eigene Person. Also dass man quasi als ja, Oberer einer solchen Gemeinschaft oder als ja, Führer einer religiösen oder geistlichen Bewegung dann sich selbst in den Mittelpunkt stellt, die eigene Person sowie natürlich auch die eigenen Bedürfnisse und nicht wirklich auf das eingeht, persönlich, aber natürlich vor allem dann auch im Glaubensleben, was die Personen, die sich der Gemeinschaft oder Bewegung anschließen, tatsächlich bräuchten. Und ich denke, eine dritte Ebene oder eine dritte Gruppe von Personen, die man auch benennen muss, sind dann wirklich Familien oder auch Ehepartner oder Freunde, die sich dann oft gemeinsam in die Begleitung begeben oder gemeinsam die Entscheidung treffen, sich einer Bewegung oder Gemeinschaft anzuschließen. Und insofern kann sich dann geistlicher Missbrauch auf den ganzen Freundeskreis oder auf den anderen Ehepartner oder eben auch auf ganze Familien auswirken. Ich denke, das ist einfach wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass wir bei geistlichem Missbrauch nicht nur über die Einzelbegleitung sprechen, sondern auch wirklich über ganze Gemeinschaften oder auch Gruppen von Personen.
Noch einmal zur Abgrenzung die Frage in geistlicher Begleitung. Also das ist ja, habe ich den Eindruck, oft auch ein sehr subjektives Empfinden. Also in der geistlichen Begleitung kann es ja durchaus auch mal darum gehen, nicht in den eigenen Grenzen gefangen zu bleiben. Das ist ja auch eine alte Tradition, dass man eigene Grenzen wahrnimmt und dann vielleicht mal einen Schritt drüber geht. Wenn man sie dann als zu eng, also einfach durch die eigene Biografie oder so, dann zu eng gefasst erkennt. Mancher empfindet es in diesem Zusammenhang auch als heilsam, wenn er oder sie dann von dem geistlichen Begleiter mal so im übertragenen Sinne einen Tritt bekommt. Und andere empfinden genau das Gleiche als übergriffig. Also da stellt sich doch auch die Frage, ob das nicht auch manchmal ein sehr persönliches, ein persönlicher Eindruck ist. Also gar nicht dann mit der Absicht des Begleiters zusammenhängt, sondern mit den persönlichen Empfindungen des Begleiteten.
Es kann natürlich auch sein, und wie ich vorher angesprochen hatte, es hat unterschiedliche Ausmaße, und auch geistlicher Missbrauch hat unterschiedliche Schattierungen natürlich. Einige Aspekte, einige Anzeichen sind sehr leicht zu fassen und sind vielleicht auch leichter einer missbräuchlichen Dynamik zuzuordnen. Bei anderen ist es wieder etwas schwieriger. Insofern ist es hier auch langfristig wichtig, ich denke, ja, jetzt eine Art Kriterienkatalog vielleicht auch zu erstellen, ähnlich wie es auch bei anderen Missbrauchsformen in der Vergangenheit geschehen ist, um eben auch zu definieren und abzugrenzen, was sind gegebenenfalls Grenzverletzungen, die unabsichtlich oder auch aus Unwissenheit heraus geschehen sind, und wo sprechen wir eben auch ganz klar von, ich sag mal, übergrifflichem Verhalten, und wo wurden auch Grenzen ganz klar überschritten, so dass Missbrauch geschieht oder in der Vergangenheit geschehen ist. Ich denke, es ist zum einen wichtig, darauf zu schauen, wie geht es der Person in der Begleitung? Also verändert sie sich und inwiefern verändert sie sich? Also eher auch so zum Positiven, dass man merkt, ihr geht's gut im Glauben, aber natürlich auch gesundheitlich, psychisch und so weiter, oder merkt man, dass es doch mittel- und langfristig negative Auswirkungen hat. Ist noch nicht im Sinne von schwerwiegenden Konsequenzen oder gar Erkrankungen, aber wenn man beispielsweise merkt, dass eine Person immer stärker isoliert wird oder sich dann auch immer stärker isoliert von Freundeskreis, von Kollegen, von der Familie durch die Begleitung oder durch den Eintritt in die Bewegung oder die Gemeinschaft, und vor allem, weil es eben verlangt oder gefragt wird, auch obwohl man davor eine sehr gute Beziehung und ein sehr gutes und herzliches Verhältnis hatte, oder wenn eben sehr, sehr stark auf die Wahl der Lebensform eingegriffen wird in der Begleitung, was zum Beispiel jetzt die Entscheidung für einen bestimmten Beruf, für ein bestimmtes Studium anbelangt, für einen bestimmten Partner oder gegen oder auch sonstige Entscheidungen, die im Leben anstehen können. Wenn Gefühle der Schuld oder auch Gefühle der Unzulänglichkeit aufkommen, also dass man immer wieder erfährt, du musst dich mehr anstrengen und es ist noch nicht genug und so wird es nie etwas und so wird Gott dich nie schätzen und mögen und so wirst du deine Pflichten als, ich sag's mal, guter Christ nie erfüllen, anstatt eben die Personen auch zu bestärken, zu sagen, ja, das wird, und wir gehen den Weg gemeinsam und du wirst nach und nach wachsen und reifen können. Also es kommt auch schon ein Stück weit auf die Art und Weise an. Oder wenn eben sehr starker Gehorsam gefordert wird, also wirklich autoritäre Machtstrukturen vorherrschen gegenüber der Person, die begleitet. Also wenn da eine sehr, sehr starke Abhängigkeit zur Person erzeugt wird. Und wie gesagt, wenn eben nicht die begleitete Person ihr Glaube, ihr Verhältnis zu Gott im Zentrum steht und im Mittelpunkt, weil sie natürlich in ihrer Beziehung zu Gott und im Glauben, wie ich vorher gesagt hatte, reifen und wachsen soll, sondern wenn es wirklich um die zwischenmenschliche Ebene geht. Oder wenn natürlich auch ganz bewusst Schwachstellen ausgenutzt werden. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine Person ist, die vielleicht in einer schweren Lebenskrise steckt oder gesteckt ist, die sehr viel Leid erfahren hat, die einfach momentan sehr stark gekennzeichnet ist dadurch, im Glauben, körperlich, psychisch, wenn solche Dinge dann auch ganz bewusst ausgenutzt werden, und eben der Person nicht geholfen wird, aus dieser Situation herauszukommen, sondern wenn sie aufgrund der Situation eben immer wieder auch klein gehalten wird. Also es sind natürlich schon Mechanismen, die ganz klar zeigen, dass es nicht um das Wohl, die Gesundheit, den Glauben und die Gottesbeziehung der begleiteten Person geht, sondern dass es vielmehr um die Abhängigkeit und das Ausüben von Macht zum einen zwischen Begleiter und begleitenden Person geht und eben in Bezug auf die Macht, dass der Begleiter oder die Begleiterin sich wirklich in der Position sieht, die andere Person zu beherrschen, zu kontrollieren, zu dominieren und auch zu manipulieren.
Gucken wir da vielleicht tatsächlich mal auf die Kriterien anhand. Wir merken, dass eine geistliche Begleitung zu kippen droht. Vielleicht von beiden Seiten aus. Ich kann mir vorstellen, dass so mancher, der eben selber andere Menschen geistlich begleitet, da auch die Befürchtung hat, ja, ab welcher Stelle passiert jetzt hier etwas, wofür ich, wo ich etwas Falsches tue oder wofür ich sogar später belangt werden kann. Wie schütze ich mich als geistlicher Begleiter auch vor falschen Anschuldigungen? Auch Anschuldigungen können ja auch missbraucht werden. Auch das ist schon vorgekommen. Ich kenne Priester, die da eine ganz besonders große Sorge haben, dass sie bei jeder kleinsten Geste irgendwie des Missbrauchs beschuldigt werden. Also ich denke, da gibt es ja ein Wahrnehmen von Kriterien von beiden Seiten, wo beide aufmerksam sein sollten, wenn wir davon ausgehen, dass die Personen gutwillig sind. Vielleicht können wir da mal kurz Hilfestellung geben in beide Richtungen. Also erstmal aus der Perspektive des Opfers. Ab wo merke ich in einer geistlichen Begleitung, hier beginnt was zu kippen und das ist nicht mehr auf einer gesunden Bahn?
Das ist eine sehr wichtige, aber zugleich auch eine sehr schwierige Frage. Da es natürlich auf die Person selbst ankommt, die sich in geistlicher Begleitung befindet und natürlich auch auf die Gründe, weshalb sie sich in geistliche Begleitung begeben hat. Also Personen, die, ich sag's mal, in ihrem Glauben reifen und wachsen wollen, aber sonst, ich sag's mal, fest im Leben stehen, auch als Persönlichkeit, die sonst jetzt keine größeren Krisen oder Probleme durchlaufen haben, merken es vielleicht noch mal eher oder sagen dann auch, gut, das ist eigentlich nicht das, was ich mir davon versprochen habe, was ich mir erwarte, hier stimmt etwas nicht. Ich denke, es ist aber eher ein geringerer Anteil an Personen. Wenn wir jetzt auf die Personengruppen schauen, die ich vorher angesprochen hatte, die eben stärker gefährdet sind, eben auch missbraucht zu werden, und eben auch doch sehr, sehr jung häufig noch sind oder eben eine schwierige Lebenssituation, eine Krise durchlaufen haben, gebrochen, fragmentiert sind, andere Arten des Missbrauchs schon erlebt haben, dann ist es für diese Personen sehr, sehr schwierig, diese Muster und Strukturen zu erkennen, wann es eben kippt. Eben zum einen, weil sie an missbräuchliche Strukturen gewohnt sind, in gewisser Weise, auch wenn sie versuchen, diesen zu entfliehen, landen sie immer wieder in solchen, oder weil sie eben aufgrund der Manipulation und des kontrollierenden Verhaltens dann auch sagen werden, nein, das ist für mich der richtige Weg, ich fühle mich dazu berufen und es ist auch Gott, der das möchte, weil es natürlich auch so in der Begleitung suggeriert wurde. Also bei diesen Personen ist es sehr, sehr schwierig, dass sie selbst merken, dass sie sich in einer missbräuchlichen Beziehung befinden und dass sie selbst merken, wann es kippt. Insofern ist es hier sehr, sehr wichtig, dass eben auch außenstehende Personen, die ihnen nahestehen, wirklich aufmerksam sind, gerade auch auf das, was ich vorher angesprochen habe. Wie geht es der Person in der Begleitung? Hat sie sich verändert? Wie hat sie sich verändert? Ist sie häufig von Gefühlen der Schuld, Scham oder Unzulänglichkeit geplagt? Wird sie immer stärker isoliert oder isoliert sie sich immer stärker? Geht es ihr offensichtlich im Glauben, aber auch körperlich und psychisch nicht gut. Also hier ist sehr, sehr stark auch die Aufmerksamkeit von außenstehenden oder nahestehenden Personen gefragt, die einfach auch genauer hinschauen, die beobachten und die gegebenenfalls auch bereit sind, das anzusprechen oder auch einzugreifen.
Aber auch also das Kriterium das Kriterium ist immer, wie geht es der Person? Ich erinnere mich an einen Freund, der mal gesagt hat, der war auch mal in einer jungen geistlichen Gemeinschaft und die Eltern waren furchtbar besorgt damals, dachten, der sei in eine Sekte geraten, weil eben, er sagte, die Form der Rebellion dieser jungen Gemeinschaft war damals, dass sie eben richtig gefastet haben und viel gebetet haben und so. Dem ging es aber gut dabei, bloß die Eltern waren besorgt, weil die dachten, was ist denn da jetzt los, dass die plötzlich auf so einen geistlichen Trip kommen. Also auch da muss man unterscheiden eben, man muss mit demjenigen im Gespräch bleiben und schauen, geht es ihm wirklich gut dabei.
Ganz genau. Also zum einen geht es ihm gut und natürlich auch die Ausmaße. Also generell jetzt mal zu beten oder zwischendurch mal zu fasten, ist ja nichts Negatives. Aber es kommt dann doch immer wieder auf das Ausmaß und die Dimension ganz stark ein. Und wie gesagt, dann eben auch, wenn dann der Gehorsam vor allem einer Person oder vielleicht, ich sag's mal, den, in Anführungszeichen gesprochen, den Führern oder Oberen gegenüber sehr, sehr stark gefordert und ausgeprägt wird. Und wenn eben auch dies göttliche Position oder diese göttliche Macht immer wieder suggeriert wird, wenn ganz gezielt versucht wird, die Person abzugrenzen von anderen, vom bisherigen Umfeld, sie zu isolieren, wenn eben auch ganz gezielt in das Leben eingegriffen wird, jetzt nicht, wie es vielleicht sonst in der Begleitung oder auch in der Therapie geschieht, dass man nicht vorgibt, was die Person machen soll, sondern dass man der Person hilft, selbst den richtigen Weg für sich zu finden. Also wenn einfach solche Dinge passieren oder wenn dann auch so, und das hat man häufig in Bewegung oder Gemeinschaften, so ein bisschen das Gefühl von Überlegenheit oder Elitismus aufkommt. Also so ein bisschen dieses, wir hier, wir sind Insider und die anderen draußen, die verstehen uns alle nichts, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die werden nie auf dieses Niveau gelangen wie wir. Wir sind etwas Besseres, wir sind von Gott zu höheren berufen und deshalb wollen wir auch mit den anderen gar nichts zu tun haben, weil die verstehen uns nicht und die werden nie in unsere Gemeinschaft gelangen können. Also auch wenn solche Gedanken aufkommen oder wenn eben, wie gesagt, auch die Heilige Schrift oder andere Lehren falsch oder missbräuchlich ausgelegt werden. Ich denke, das sind wirklich so Anzeichen, auf die man achten kann. Also natürlich nicht nur einzelne Anzeichen, sondern immer so ein bisschen auch dieses Gesamtbild.
Das Paket ist sehr sozusagen. Ja. Jetzt nochmal aus der anderen Perspektive. Es gibt ja durchaus auch gerade unter Priestern, unter geistlichen Begleitern die Befürchtung, es wird oft so gesagt, ja, jetzt ist Missbrauch in aller Munde und man hat ruckzuck da eine Anschuldigung am Hals. Ich weiß von einem Fall, da gab es eine wohl enge geistliche Beziehung zu einer Frau. Das ist ja auch durchaus nicht unüblich. Ich denke da an die selige Clara Fay oder an Johannes vom Kreuz und Theresia von Avila, die auch eine sehr enge geistliche, fast intime geistliche Beziehung hatten. Und da muss sowas auch gewesen sein. Und dann ging es aber auch um eine Stelle und dem Priester wurde das zu eng oder dem Betroffenen und er hat diese Stelle dieser Frau dann nicht gegeben und hatte dann sehr schnell eine Klage am Hals. Also sowas kann, sagen wir mal so, ich weiß es nicht, ich habe den Fall nicht nachgeprüft, aber theoretisch ist sowas ja möglich, dass das auch als Druckmittel gebraucht wird. Ja nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern auch außerhalb in Angestelltenverhältnissen und so. Da hat man jetzt inzwischen Angst, dass man sehr schnell eben, weil das so schwer nachzuweisen ist und eben so persönlich vom Opfer empfunden wird, dass man dann auch falsche Anschuldigungen bekommt. Wie kann sich die Person, die andere Menschen geistlich begleitet, und es geht ja auch in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut, davor schützen, dass er entweder in eine ungesunde Beziehung reinrutscht, also da vielleicht auch die Person, die er begleitet, in ihn etwas Falsches hineininterpretiert oder aber auch gegen falsche Anschuldigungen schützen.
Also ich denke, hier ein ganz wichtiger Punkt ist, und das gilt natürlich jetzt nicht nur für potenziell Betroffene und deren Umfeld, sondern natürlich auch gerade für diejenigen, die geistliche Begleitung anbieten, zunächst Aufmerksamkeit für die Thematik. Also das ist etwas, wo ich denke, was momentan sehr wichtig ist, dass man generell über diese Thematik spricht, dass man einfach auch erklärt, was ist geistlicher Missbrauch und welche was kann alles darunter fallen, um eben dadurch auch jetzt Priester, geistliche Begleiter oder geistliche Begleiterin auch ein Stück weit ja zu schulen und zu zeigen, da musst du vorsichtig sein mit diesem Verhalten oder mit solchen Äußerungen, dass man aber natürlich auch genauer hinschaut, wer bietet geistliche Begleitung an, also dass diese Personen vielleicht auch nochmal bewusst ausgewählt oder auch geschult werden, ganz speziell für die geistliche Begleitung, dass sie auch immer wieder die Chance haben, sich dazu fort- und weiterzubilden, mit anderen auszutauschen. Also ich denke, das sind sehr wichtige Dinge, dass man da in die Ausbildung, aber auch in die Weiterbildung investiert und natürlich generell zu der Thematik mehr Aufklärung betreibt, mehr Bewusstsein dafür schafft, um eben unabsichtliche, eventuelle missbräuchliche Verhaltensweisen zu vermeiden, indem man sich beispielsweise falsch ausdrückt oder falsch verhält, ohne böse Absicht dahinter. Aber das würde natürlich auch helfen, wenn mehr Wert auf die Auswahl und Ausbildung gelegt würde, Personen, die missbräuchliche Tendenzen aufweisen, schon im Vorfeld natürlich auszufiltern oder da einfach nochmal genauer hinzuschauen und diese Person auch stärker zu beobachten. Ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges. Was natürlich jetzt wieder die Angst vor falschen Anklagen und Anschuldigungen anbelangt, das ist natürlich etwas, was wir vom geistlichen Missbrauch herkennen in der Kirche, aber auch in therapeutischen Beziehungen, Lehrern gegenüber, Schülerinnen und Schüler und so weiter. Ich denke, auch hier ist es wichtig, dass man natürlich generell ein Bewusstsein dafür schafft, dass es kein Kavaliersdelikt ist und dass falsche Anschuldigungen einer Person, dass es wirklich strafbar ist, dass es sich um eine Straftat handelt und dass man sich natürlich auch sehr gut überlegen soll, ob man so etwas macht. Und hier ist es dann natürlich auch nochmal wieder wichtig, dass dann auch entsprechende Konsequenzen im Falle von falschen Anschuldigungen dann auch daraus resultieren. Aber dass man natürlich auch dann nochmal klare Vorgaben hat oder auch Vorgehensweisen, wie so eine Aufarbeitung stattfinden sollte, beziehungsweise auch wie dann entsprechende Untersuchungen ablaufen und gegebenenfalls der Name oder der Ruf eines Falschbeschuldigten dann entsprechend wiederhergestellt werden kann. Ich meine, das ist nach wie vor, da war auch in der Vergangenheit ein Problem beim sexuellen Missbrauch, aber ich denke, das gilt bei jeder anderen Art des Missbrauchs ganz genauso, dass hier einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Es ist eine Straftat und ich sollte niemanden falsch beschuldigen aus verletzter Eitelkeit heraus oder um dadurch irgendeinen Vorteil für mich oder für meine berufliche Position zu erlangen.
Vielleicht auch noch die Frage, ob strukturelle Veränderungen nicht auch wesentlich sind. Zum Beispiel, dass man geistliche Begleitung und Beichte nicht mit einer Person verbindet, sondern dass man das aufteilt. Auch das könnte ja einen eigenen Schutz nochmal gewähren.
Selbstverständlich, wenn man natürlich zwei unterschiedliche Personen hat, auch ein Stück weit unabhängig, denen man sich anvertrauen kann, gerade was jetzt so das persönliche Leben, die Gedanken, die Emotionen, das persönliche Verhalten anbelangt, aber natürlich auch den Glauben und damit verbundene Fragen auch, kann es sicherlich Sinn machen, für die geistliche Begleitung und für die Beichte zwei unterschiedliche Personen zu haben, um einfach auch nochmal unterschiedlicher Meinung oder Antworten, vielleicht zum Teil auf dieselben Fragen oder dieselben Zweifel zu bekommen. Sowas kann durchaus sinnvoll sein. Es lässt sich nicht immer realisieren in allen Kontexten, aber ist mit Sicherheit ein Schutzfaktor, um eben nicht, was das komplette ja geistliche und seelische Leben anbelangt, von nur einer Person abhängig zu sein. Es kann sicherlich in vielen Fällen ein großes Gut sein und für eine Person von Vorteil, wenn sie wirklich einen sehr guten Beichtvater hat und sich in sehr, sehr guter persönlicher geistlicher Begleitung befindet. Aber es kann natürlich zu einem Risiko werden, wenn diese Person diese Position und diese Macht dann in sämtlichen Bereichen auch missbraucht.
Zuletzt noch schauen wir auf die Hilfsangebote, die es geben kann, wenn jemand das Gefühl hat, hier liegt bei mir Missbrauch vor, ich bin da in einem ungesunden Abhängigkeitsverhältnis. Oft ist es ja so, dass diese Personen dann gerne jemanden sprechen möchten, der so grundsätzlich den kirchlichen Kontext auch versteht. Also wenn man jetzt einfach zu irgendeinem Psychologen aus dem nächsten Branchenbuch geht, dann ist das oft so, dass da schon das Grundverständnis fehlt und dann fühlen sich diejenigen auch nicht wirklich richtig verstanden, warum sie sich überhaupt in einer solchen Situation befinden. Gibt es denn da Hilfsangebote auch mit dem entsprechenden Hintergrund, um das Ganze richtig einordnen zu können?
Also das ist momentan wirklich noch in der Entstehungsphase. Also es gibt mittlerweile in Deutschland einige erste Bistümer und auch Ordensgemeinschaften, die dazu schon Anlaufstellen eingerichtet haben, zum Teil gesondert für den geistlichen Missbrauch, zum Teil an die Präventionsstellen dann in der Gemeinschaft oder auch im Bistum gebunden, die sich auch mit Fällen von sexuellem Missbrauch und anderen missbräuchlichen Strukturen auseinandersetzt. Aber wie gesagt, dadurch, dass es doch noch ein recht junges Thema ist, also nicht als Thema an sich, aber vor allem eben im deutschsprachigen Kontext, ist hier noch sehr, sehr viel in der Entstehungsphase. Es gibt natürlich sowohl im kirchlichen Kontext, aber auch jetzt im medizinisch-therapeutischen Kontext einige Personen, die die Thematik kennen, die sich damit auseinandersetzen und die dann auch Hilfe anbieten können, zum Beispiel gerade jetzt auch, wenn es um eine therapeutische Begleitung geht. Aber es ist etwas, was in den kommenden Jahren noch sehr viel stärker, ja, ich sag mal, aufgebaut und dann auch ausgebaut werden muss, indem eben zunächst mal über die Thematik gesprochen wird, auch im interdisziplinären Kontext, das heißt natürlich unter Vertretern und Mitarbeitern in der Kirche auf spiritueller, theologischer Ebene, auf psychologisch-therapeutischer Ebene, aber natürlich auch auf rechtlicher, kirchenrechtlicher Ebene, um eben ganz konkret zunächst mal das Thema einzuordnen, anzusprechen, also worüber sprechen wir konkret, wie lässt sich es konkret definieren, dann eben auch zu überlegen, was sind Grenzverletzungen, wo werden Grenzen überschritten, was sind auch so ein bisschen so diese Grauzonen und dann natürlich auch nochmal zu überlegen, wen und was brauchen die Betroffenen hinterher? Und das kann natürlich von Situation zu Situation und von Betroffenen zu Betroffenen sehr, sehr unterschiedlich sein, weil eben auch zum einen natürlich die Personen individuell und persönlich unterschiedlich sind, aber weil natürlich auch die Auswirkungen, die ich angesprochen hatte, sehr, sehr unterschiedlich sein können. Es gibt dann Personen, die leiden eher auf der geistlich-spirituellen Ebene. Es gibt Personen, bei denen stehen dann eher die psychischen oder körperlichen Probleme im Vordergrund. Bei wieder anderen sind es die sozialen Beziehungen, die Emotionen. Also das heißt, es ist auch sehr, sehr wichtig, wirklich individuell auf die Betroffenen einzugehen. Und insofern müssen hier Beratungs- und Hilfsangebote für Einzelpersonen, für Personengruppen und Gemeinschaften geschaffen werden. Sowohl natürlich innerkirchlich wie auch außerhalb. Da natürlich auch denjenigen geholfen werden muss, die sich vielleicht nach dem Erlebten schwer tun, auf Hilfsangebote innerhalb der Kirche zurückzugreifen und sagen, gut, ich brauche zunächst mal eine neutrale Person, aber wie Sie ganz richtig gesagt haben, ist es wichtig, dass diese außenstehende Person dennoch so ein bisschen die Strukturen und Dynamik natürlich kennt, die geistlichen Missbrauch dann auch fördern können. Insofern muss ich tatsächlich zugeben, dass hier sehr, sehr viel noch in der Entstehungsphase ist.
Das heißt aber, gut, jetzt nach dieser Sendung gibt es für unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, die Hörernummer zu wählen und dann erstmal direkt bei Ihnen zu landen. Frau Dr. Fuchs, Sie stehen uns noch eine Stunde nach der Sendung zur Verfügung. Vielen Dank schon mal dafür. Aber ganz konkret, wenn jetzt jemand betroffen ist, wo würden Sie sich hinwenden? Bei Ihnen direkt an das Zentrum in Rom oder gibt es da in Deutschland schon irgendjemand, wo man sagen kann, da rufe ich mal an?
Gut, also es ist ja, wie gesagt, ein Thema, was jetzt zwar schon länger diskutiert wird in unterschiedlichen Sprachen.
Aber es gibt noch nichts.
Es gibt noch nichts Offizielles, ich sage es mal, auf gesamtkirchlicher Ebene. Auch das ist natürlich ein Anliegen, dass man auch hier ähnlich wie bei sexuellem Missbrauch und bei anderen Missbrauchsformen natürlich nach und nach dann entsprechende Dokumente und Anlaufstellen schafft. Das ist jetzt so momentan noch nicht der Fall. Mhm. Aber in Deutschland würde ich zunächst mal schauen, entweder über die Bischofskonferenz oder natürlich dann auch über das Bistum zum Beispiel, zu dem ich gehöre, ob es hier Anlaufstellen gibt. Und wenn es schon etwas gibt zum Thema geistlichen Missbrauch, dann würde ich mich dahin wenden. Und wenn es das noch nicht gibt, dann dennoch an die Stelle, die für die Präventionsarbeit ganz genau im Bistum oder in der Gemeinschaft dann zuständig ist, weil die sind natürlich dann auch wieder untereinander vernetzt und können dann gegebenenfalls andere Kollegen oder Therapeuten oder wen auch immer dann im unmittelbaren Umfeld oder Umkreis der Betroffenen auch empfehlen.
Der geistliche Missbrauch ist ein Thema, das diffuser ist als der sexuelle Missbrauch, deshalb schwerer einzugrenzen. Wir stehen da noch am Anfang, sagt Frau Dr. Katharina Fuchs. Ich kann am Schluss vielleicht nochmal Bernhard Meuser zitieren, der selber als Jugendlicher missbraucht wurde. Das war auch eine Grenze zwischen geistlichem und sexuellem Missbrauch. Und er sagt vor allem, wir haben gelernt, in der Kirche gibt es keine Gurus. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Sobald so Guru-Strukturen da sind, dann läuft per se schon etwas falsch. Das habe ich auch bei Ihnen rausgehört, Frau Dr. Fuchs. Ansonsten muss man einfach genauer hinschauen, lernen und verstehen, was da passieren kann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da zumindest erstmal den groben Überblick gegeben haben. Wie gesagt, Sie sind noch erreichbar, Frau Dr. Fuchs, für unsere Hörerinnen und Hörer noch eine Stunde lang unter 089 517 008 008. Sobald wir hier aufgelegt haben, wird die Hörernummer umgeschaltet auf das Telefon von Frau Dr. Fuchs und sie steht Ihnen für Ihre persönlichen Fragen noch zur Verfügung unter 089 517 008 008. 008. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Fuchs. Ihnen alles, alles Gute und eine gesegnete Karwoche wünschen wir Ihnen. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Das wünsche ich Ihnen, liebe Frau Fröhlich, und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb. Eine gesegnete Karwoche und frohe und gesegnete Ostern.